Wir haben letztes Mal die ersten beiden Kapitel fertig gemacht in den Klageliedern. Und große Klage von Jeremia über den Sturz Jerusalems, die Zerstörung Jerusalems, des Tempels. Vielleicht der bekannteste Blues in Israel. Aber wir haben letztes Mal auch gesagt, dass es mehr ist als eine spontane Klage, dass er wohl aus dieser spontanen Klage, die ihm da auch auf dem Herzen lag, es war sehr persönliches auch, als er hier vor Jerusalem saß, dem zerstörten Jerusalem, dass er daraus ja eigentlich ein literarisches Werk geschaffen hat, sage ich mal, eine Totenklage, sehr ja, systematisch aufgebaut. Die Klagelieder aus Akrostichen bestehen, das heißt nichts anderes, als dass er von A bis Z klagt. Und auch ein Unterschied zwischen Beklagen und Klagen. Ich glaube, Jeremia, wir sehen Gottes Herz in ihm. Es ist sehr persönlich, es ist aber auf der anderen Seite auch sein Klagen für das Volk. Ne? Manche Stellen, manchmal ist es so, Selbstmitleid ein Stück weit, aber nicht so wie bei uns, nicht so wie bei mir. Meistens, wir alle gehen durch schwierige Zeiten. Und meistens, mir geht es zumindest so, ich beklage mich erstmal, wenn es mir schlecht geht. Und wie kann das sein? Und vielleicht auch erstmal bei Menschen mich beklagen. Die Klage von Jeremia ist da anders. Die ist nicht nur selbstsüchtig motiviert, klar, er ist mitbetroffen. Das werden wir auch heute sehen. Aber er trägt auch das Volk Gottes auf seinem Herzen, so wie Gott. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass die Stadt Jerusalem klagt. Also die Stadt klagt um ihre Kinder, um die Einwohner. Sehr poetisch das Ganze. Aber es war keine selbstsüchtige, zumindest eine rein selbstsüchtige Klage, die Jeremia hier hat. Er klagt für sein Volk, er klagt mit seinem Volk auch. Ich glaube, die Frauen können das besser als wir Männer. Haben eine Geschichte gehört von einem Mädchen, das zu spät von der Schule nach Hause gekommen ist. Und Mama hat geschimpft, warum sie spät nach Hause kommt. Und sie hat gesagt, war mit meiner Freundin unterwegs und irgendwo die Puppe ist runtergefallen und die Puppe ist kaputt gegangen. Und die Mama hat gesagt, oh, das ist aber lieb, dass du dir Zeit genommen hast. Hat sicher die Puppe repariert und sie hat gesagt, nee, wir haben nichts repariert, aber ich habe ihr geholfen zu weinen. Sie haben miteinander getrauert und so dieses, ja, sagt uns eigentlich die Bibel, ne? Zu trauern mit den Trauern, zu feiern mit denen, die sich freuen. Uns fällt das Feiern oft leichter als das Trauern. Zumindest so offen. Ich weiß, ich bin eher so ein verschlossener Typ von Natur aus, so typisch Mann halt. Aber wir haben am Sonntag ein bisschen drüber gesprochen. Eins, was wir lernen, ist, wir dürfen klagen. Das ist gut, das ist auch gesund. Ne? Das ist okay. Wir alle gehen durch schwere Zeiten, das ist normal. Dinge, die uns ja, schwerfallen. Denk dran, dass
uns irgendwann ist dann die Zeit der Trauer vorbei. Dann kommt Licht. Gott hat unser Klagelied verwandelt.
Ja, aber erstmal dürfen wir auch trauern. Ne? Das ist auch okay. Wenn wir diesen Trauerprozess ignorieren oder überspringen, dann ist es auch nicht gesund. Und ich meine, wir haben manchmal so tiefe Dinge. Ich denke, letztes Jahr, als unsere Tochter gestorben ist, vor einem Jahr ungefähr, oder weiß gar nicht, Tochter, Sohn, wissen wir ja nicht, noch nicht, was es war. Das sind echte Dinge, ne? Oder wenn wir einen Geliebten verlieren, das ist echter Schmerz, das ist okay, da dürfen wir auch trauern. Und die Trauer oder das Klagen bei Gott, das verändert uns ja auch ein Stück weit. Wir sehen es in den Psalmen immer wieder, wenn er zu Gott kommt und ihm sein Leid klagt. Allein dieses Schauen auf Gott und ihm das mitteilen, was er eh schon weiß, aber einfach das Herz ausschütten, das tut oft was mit dem Psalmisten, wo er wieder eine andere Blickrichtung bekommt. Das werden wir auch bei Jeremia sehen, jetzt im Kapitel 3, dass er den Blick zumindest eine Zeit lang gewinnt, okay, wer Gott ist und dass Gott sich nicht verändert hat und das große Bild sieht. Und das sehen wir bei David oft, wo er mit Klage und Wehe, es ist aus mit mir, anfängt, und dann sieht er den Herrn und ruft sich seine Verheißungen in Erinnerung und am Ende preist er, obwohl sich die Umstände nicht verändert haben. Mhm. Ich habe mir so gedacht, okay, so der Unterschied vielleicht zwischen beklagen oder mich beschweren, was wir so schnell tun, und klagen, ist, dass er nicht zu Menschen geht, dass er zu Gott geht damit. Und das verändert was. Ich denke, wir tendieren oft dazu, uns zu beschweren und zu beklagen, zu murren. Ich lese gerade durch vierte Buch Mose, das Volk Gottes, das gemurrt hat, aber das ist was anderes als das, was wir Jeremia sehen. Murren ist was anderes als klagen. Murren hat irgendwie so eine negative Schiene und selbstsüchtig, ich fühle mich ungerecht behandelt oder verstehe meine Umstände nicht. Mose, du hast uns hierher gebracht, um uns sterben zu lassen. Wer hat dich zum Leiter gemacht über uns alle? Warum erhebt ihr euch über das Volk? So diese Dinge. Das bringt uns in unserem persönlichen Reifungsprozess nicht viel, wenn wir murren, eher das Gegenteil. Aber wenn wir klagen, wenn wir Gott unser Herz ausschütten, dann verändert es auch uns, glaube ich. Da reifen wir dran. Und über diesen einen Vers, wo es heißt, dass Gott unsere Tränen sammelt in einem Gefäß. Und sein Herz ist eigentlich immer bei denen, die gebrochene Herzen haben. Denen ist er nicht ferne. Und ich glaube, das sehen wir jetzt in Kapitel 3 auch hier. Das ist so eine sehr persönliche Klage. Hat dreimal so viele Verse wie die vorhergehenden Kapitel. Das liegt daran, dass er jeden Buchstaben von den 22 aus dem hebräischen Alphabet dreimal.
Also drei Verse sind Verse, ein Buchstabe. Also,
genau, jeweils drei Verse fangen mit denselben Buchstaben an und dann die nächsten drei mit dem nächsten Buchstaben. Dafür sind die Verse kürzer, also de facto ist es fast gleich lang wie die anderen Kapitel. Also Kapitel 3. Jetzt sehr persönlich erstmal. Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand. Jeden Tag. Diesmal weiter. Verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut, zerbrach meine Knochen und baute und umgab mich mit Gift und Mühsal. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Also sehr poetische Sprache hier, natürlich nicht wörtlich. Vielleicht hat er sich erinnert an die Zeit, wo er in diese Zisterne geworfen wurde und da in dem Schlamm versunken ist. Ich meine, wenn wir unter der Dusche stehen lange, dann wird unsere Haut runzelig. Vielleicht hat er daran gedacht, ich weiß nicht, wie lange er da in dieser Zisterne war. Dass es wirklich was gemacht hat mit ihm, dass er wirklich auch krank geworden ist daran. Er ummauerte mich, dass ich nicht herauskam. Er legte mich in schwere, bronzene Ketten. Kennt ihr das manchmal, so dieses Gefühl, ich bin gefangen in schwierigen Umständen? Vielleicht in einem Job, der gerade nur mühsam ist, oder in der Ehe, die gerade schwierig ist, oder in der Familiensituation, ich würde eigentlich gerne was anders machen, aber ich bin gefangen, weil also, aus den Angehörigen fehlen oder solche Dinge. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr von meinem Gebet, er vermauerte meine Wege mit Quadersteinen, kehrte meine Pfade um. Also er hat das Gefühl, dass Gott ihn nicht hört. Und ein Stück weit stimmt es, ne? Jeremia hat zu Gott gebetet für sein Volk und Gott hat ihm gesagt, hör auf zu beten. Meine Züchtigung, mein Gericht steht fest, das wird es nicht ändern, ein Gebet an diesem Punkt. Er vermauerte meine Wege mit Quadersteinen, kehrte meine Pfade um. Also man könnte sagen, er war hier ziemlich down. Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Versteck. Er ließ mich vom Weg abirren, zerfleischte mich und machte mich menschenleer. Vielleicht spricht er hier für Jerusalem wieder. An manchen Stellen ist es schwierig, ob er persönlich spricht oder ob er für Jerusalem spricht. Er spannte seinen Bogen und stellte mich hin als Ziel für seinen Pfeil. Also wir haben hier den Bär und den Löwen. Jeremia hat an anderen Stellen Nebukadnezar bzw. die Babylonier schon bezeichnet. Oft ein Bild, was wir sehen, diese heidnischen Nationen um Israel, die als wilde Tiere dargestellt werden. Bei Daniel sehen wir auch was Ähnliches. Und Jerusalem oder Gottes Volk wird als seine Herde dargestellt, die Schafe, die hier von wilden Tieren zerfleischt werden, angegriffen werden. Ich meine, wir wissen historisch, das ist, was passiert ist. Er spricht hier in poetischer Sprache über die Zerstörung von Jerusalem durch die Babylonier. Und er sagt, Gott hat es getan. Also Gott hat sie verwendet. Er spannte seinen Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil. Also nicht alles ist der Teufel. Gut, manchmal ist der die Pfeile abfeuert, aber Gott lässt es zu. Gott gebraucht diese Dinge. Er ließ in meine Nieren dringen die Söhne seines Köchers, also die Pfeile. Nieren ist das Herz. Er hat mir das Herz durchbohrt, das Herz gebrochen, würden wir heute sagen. Ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter. Ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Der arme Kerl, ja. Er hat so ein Herz für das Volk gehabt. So sehr, dass er ihnen die unangenehme Wahrheit gesagt hat, im Gegensatz zu den falschen Propheten. Und sie haben ihn in die Zisterne geschmissen und haben ihn noch ausgelacht dafür. Jeden Tag. Mann, wie kann der das aushalten, wenn du jeden Tag gelächelt wirst? Niemand hat gehört. Er sättigte mich mit bitteren Kräutern und tränkte mich mit Wermut, also ist beides bitter, mit Bitterkeit. Und er ließ auf Kies meine Zähne beißen, er trat mich nieder in den Staub. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden, ich habe vergessen, was Glück ist, und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. Das ist Depression. Ich habe vergessen, was Glück ist. So geht es Leuten, die depressiv sind. Die sind in ihrem Loch, in ihrer Höhle und sie können das Positive oder den Rest gar nicht mehr sehen. Selbst das, was war, ist alles nur schlecht, ist alles nur finster. Wehe mir. Und ich sage, verloren ist meine Hoffnung auf den Herrn. Also so tief, selbst dieses Gefühl, okay, Gott hat mich verlassen. Gott hat mich im Stich gelassen. Das tut weh. Aber ist eine echte Erfahrung. War natürlich nicht die Realität, aber manchmal fühlen wir uns so. Also seine Hoffnung auf den Herrn hat Schaden genommen, sein Glauben einen gewissen Sinn. Und ich meine, was macht man in so einer Situation?
Er hat ja noch nicht gewusst, dass Paulus sagt, alle Dinge dienen mir zum Besten. Das hat er noch nicht gehabt, die Schau, also vom Heiligen Geist.
Ja. Und er hatte Hiob als Vorbild, dem ging es ja ähnlich.
Ja, das hat er auch.
Aber ich denke, er hat schon den richtigen Schritt. Der erste Schritt ist, wenn wir uns so fühlen, das einfach Gott zu sagen.
Ja.
Das ist okay, Gott zu sagen, Gott, hier, mein Glaube ist gerade nicht da oder so klein, ich spüre dich gerade nicht. Ja, wo bist du?
Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich kann ihm das ja sagen, man kann es ausschütten.
Ja.
Das muss ich ja nicht wegdenken oder irgendwie unter den Tisch kehren und das gar nicht erwähnen. Also das Innere, das, was drin ist, kann ich ihm sagen. Und die Antwort, die kommt ja gleich dann. Er erkennt ja dann ab Vers 22 die Treue Gottes.
Ja, und das Schöne ist, wir dürfen ja ehrlich sein bei ihm. Genau. Wir müssen, er weiß es ja sowieso. Ja. Wir müssen nicht irgendwie. So, die sind immer gut drauf, Christen und Halleluja, mir geht's gut. Ne? Manche haben so das Gefühl, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, zumindest alles muss immer gut und Halleluja und positive confession, kein negatives Bekenntnis. Ist das alles Quatsch?
Jeder braucht Erbarmen. Mighty to save, das Lied.
Wann wollen wir deinen Bruder eine Gemeinde besuchen? Der Älteste dort hat gesagt, ah, wie geht's dir, Bruder? Und er hat gesagt, ah, nicht so, mein Kreuz. Und er sagt, oh, sag das nicht, das ist ein negatives Bekenntnis. Sag, Halleluja, alles ist gut. Ne? Und ich habe wohl so skeptisch geschaut und hat gesagt, so wie, glaubst du das nicht? Ich habe gesagt, nee, glaube ich nicht, ich muss doch Gott nichts vormachen. Ich meine, wenn mir das Kreuz wehtut, tut mir das Kreuz weh. Wenn Gott mich geheilt hat, dann tut mir das Kreuz nicht mehr weh. Also ich muss jetzt so tun, als ob. Ne? Aber dieses verschrobene Denken, ich muss Gott was vormachen oder ich könnte Gott dirigieren mit meinem Bekennen. Völliger Quatsch. Ich schätze das an ihm, dass ich absolut ehrlich sein kann und dass ich ihm auch mal sagen kann, Herr, ich habe gerade überhaupt keinen Bock, weiß nicht, zu beten, auf die Straße zu gehen, was immer. Oder Herr, ich spüre dich gerade nicht. Oder auch wie Jeremia zu beten, Herr, wo bist du? Es ist gut, ehrlich sein zu können. Wo kann man das noch in dieser Welt? Ne? Wir müssen so oft was vormachen. Oder haben zumindest den Eindruck, wir müssen uns, ich weiß nicht, ob wir es müssen. Ich glaube, wird uns gut tun, zumindest im Leib Christi, wenn wir ehrlicher werden. Und
ja, zum Menschen kann man nicht immer ehrlich sein. Ne? Manche vertragen die Wahrheit nicht immer so. Ne? Also, ich meine das jetzt nicht als Lüge, sondern manchmal kann man nicht alles sagen, oder?
Ja, ich meine, wir brauchen da auch Weisheit, sage ich mal. Ne?
Ja.
Aber eigentlich sollte die Gemeinde der Platz sein mit Geschwistern, wo wir sagen können, hey, wie geht's dir? Ja, heute nicht so gut. Hey, beten für mich. Ich hatte gerade Streit mit meiner Frau auf dem Weg in die Gemeinde. Hey, warum denn? Das wäre ehrlich.
Ja.
Bet für mich, ja, wir sind hier.
Genau.
Wir sind im Krankenhaus. Das ist der Ort, um heil zu werden. Das ist der Ort, wieder von ihm auferbaut zu werden. Und, ja.
Das stimmt.
An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Ich meine, er sitzt hier vor seiner zerstörten Heimatstadt, so wie die griechischen Philosophen. Wenn du verbannt wurdest aus deiner Stadt, ist es schlimmer als der Tod. Und hier sitzt er und sagt, okay, ich bin heimatlos. Steht davor, weggeführt zu werden. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Das ist oft der Fall, wenn Menschen in Depressionen drinnen stecken. Du denkst und denkst und denkst immer wieder dran, was dich niederdrückt und du kreist dich drum und das ist natürlich die tödliche Spirale. Punkt ist natürlich zu versuchen, und das ist nicht alles mental, das ist einfach auch Gottes Gnade, die wir da brauchen, weil so Leute oft wirklich den Ausweg nicht mehr sehen oder das Licht am Ende des Dunkels. Aber der Schlüssel ist natürlich, dass man sich nicht nur immer wieder um das dreht, was einem gerade wehtut oder was gerade nicht funktioniert oder wie mich die Leute verletzt haben und wie ich mich fühle, sondern ja, auf die Segnungen eigentlich, auf die Wahrheit, das große Bild, Schritt zurück machen, den Wald wieder sehen vor lauter Bäumen und zu sehen, okay, zumindest, ja, Gott sitzt auf dem Thron, das wissen wir absolut. Er hält uns in seiner Hand, Jesus hat verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Gott liebt mich, das hat er mir am Kreuz bewiesen, zumindest diese großen Wahrheiten zu sehen. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so dunkel.
Ein Stück weit zu lernen, in dieser Liebe zu leben, dann er hat ja uns das Böse nicht zugerechnet. Und die göttliche Liebe rechnet auch das Böse nicht zu, lässt sich nicht erbittern. Das ist immer wieder Herausforderung. Beginne ich das aufzulisten, was mir halt irgendwo, oder sage ich, ja, in der Vergebung oder in der vergebenen Haltung zu leben, die Liebe einfach dann ja, weiterzugeben, oder dass das so ein Kreislauf wird. Herr, hilf mir da dabei, ich kann das aus mir nicht. Durch die Gnade kannst du das aber dann. Also wenn du da drin lebst, zumindest fällt es dir dann irgendwann mal leichter. Sofort gleich auch, dass du da nicht verharrst in den Dingen und dass die Bitterkeit dann kommt oder so Dinge dann aufwachsen. Ja, das ist halt ein Lernprozess irgendwas.
Schwieriger ist, dass das Gefühl ja so ist. Ne?
Das
man
Gefühl,
handelt ja, muss ja gegen seine Gefühle handeln.
Ja, und dann eben, dass die Gefühle dann auch nachfolgen irgendwann. Also das Gefühl, dass es dir dabei auch gut geht. Also du willst es gar nicht, aber ja, Gottes Liebe ist so. Also machst du es auch und er belohnt dich dann mit dem positiven Gefühl irgendwann. Dass du das dann auch innerlich irgendwie merkst, ach, das ist gar nicht schwer, ich kann es ja irgendwie so. Das, ja. Dann kommt es natürlich immer wieder, aber das ist immer wieder neu, also jeden Tag neue Herausforderungen. Es ist immer wieder was anderes. Es ist nie irgendwie die gleiche Sache wieder dann, oder kommt dann wieder irgendwann. Also wie war das da? Ja, also vergiss es nie, irgendwie was Gott schon getan hat. Das ist eine Herausforderung. Wir können es aus uns nicht, aber ja,
ich sag mal,
uns kann es machen.
Wenn Leute so drinnen hängen, mach dir eine Liste, so ganz praktisch, mach dir eine Liste von 50 Segnungen in deinem Leben.
Ja, ja.
Das ist was Gutes, überleg dir mal, du hast was zu essen, gut, schreib das auf. Du hast Klamotten, okay, schreib es auf. Du bist immer noch verheiratet, schreib es auf, du hast Kinder, ja. Und mal wirklich diese Segnungen aufzählen, die wir haben. Und das ist manchmal einfach eine Disziplin auch, ein Prozess. Wie du sagst, ich kann mein Herz nicht verändern, meine Gefühle nicht verändern, das kann nur der Herr. Aber ich merke oft, was ich ändern kann, es ist meine Einstellung, mein Denken. Und ich merke oft, wenn ich mein Denken verändere, dann verändert Gott auch mein Herz und meine Gefühle. Und wie gesagt, der erste Punkt ist hier, dass wir überhaupt mal zu ihm schauen und ihm klagen, ihm erzählen, wie es uns geht. Das ist schon der erste Blick von mir selbst weg auf ihn. Und das ist dann, das ist der Schlüssel. Ich muss von mir selbst wegschauen, weil ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich mich lange genug selbst anschaue, dann wäre ich deprimiert. Das ist ganz normal. Doch, ja.
Ja, also ich nehme so wahr, in meinem Umfeld, auch beruflichen Umfeld, auch von Freunden, die in anderen Berufen arbeiten, dass viele Menschen unter diesem nächtlichen Denken auch leiden, weil sie das nicht haben. Mhm. Und dann trinkt man abends Birne oder wir haben auch einen hohen Schlafmittelkonsum in Deutschland, weil das wie so eine Spirale ist, die spulen dann jede Nacht. Mhm. dann gibt es halt diese Zwänge, der Chef, der mich gefangen nimmt, oder die Familiensituation, meine Tochter, die mich gefangen macht. Und das ist echt nicht zu unterschätzen, was da abläuft bei den Leuten, also in meinem Umfeld. Und ich muss euch sagen, die ganz viele gebildete Frauen in meinem Umfeld, die sind alle in Psychotherapie.
Ja, ja, das ist,
weil
ja,
die das nicht haben, dass sie ja zum Herrn gehen können. Weil ich habe das ja auch. Ich habe immer wieder Lebensbereiche, wo ich nachts auch mal da lege und werde damit nicht fertig. Aber ich komme nicht immer gleich dahin. Das kann ich nicht wie in so einem Cola-Automat. Ich habe dann halt mal ein paar Wochen mit dem Problem und dann gibt mir der Herr mir vielleicht irgendwann mal ein Wort oder irgendwas. Aber also ich bin nicht so ein Typ, der gleich, wenn er anfängt zu grübeln, gleich immer da im Thronsaal ist. Also das habe ich nicht, ganz ehrlich.
Ja. Auch nicht immer, das ist ein geistiger Kampf, ne? Du
ja,
bist
das
ja
ist immer, ja.
Aber es ist auch, wie du sagst, ne, es macht ja wirklich auch wirklich was chemisch
ja
mit den Leuten. Ne? Wenn, ja, wenn du nicht schläfst und dir ja ständig Sorgen machst, dann stimmt die Chemie im Gehirn wirklich nimmer und die Leute werden psychisch krank. Ja. Ne? Also wir haben einen Schwager, der sich das Leben genommen hat. Das war so ein, der sich viel Gedanken, viel Sorgen gemacht hat und irgendwann konnte er nicht mehr schlafen. Und wenn du lang genug nicht schläfst, dann ist es wie auf Drogen. Dann bist du so auf dem Ding, ne? Und dann hast du wirklich ein Problem, ne? Und kommst dann auch nicht mehr so einfach runter, weil du gar nicht mehr klar denken kannst. Das ist schon verrückt. Und dann geben sie dir Psychopharmaka dagegen und ja, manche von denen haben die Nebenwirkung, dass die Selbstmordgefahr erhöht ist. Also ganz ist verrückt. Die experimentieren ja auch herum, die Leute. Also ich bin mittlerweile ein bisschen skeptischer geworden mit diesem Zeug, ne? Aber es ist.
Manchmal geht es nicht anders.
Also ich verteufel das nicht. Ne? Das ist ja, wie wir auch Medizin brauchen für unseren Körper. Manchmal, also ich kenne Leute, die so schizophren veranlagt sind, wo halt irgendwo im Gehirn was nicht stimmt. Solange die ihr Medikament nehmen, können sie normal funktionieren und wenn nicht, dann spacen die total ab. Ne? Also das kann man, ich will es nicht verteufeln, aber diese Dinge haben halt auch wirklich Nebenwirkungen. Eben bis dahin, dass halt wirklich die Selbstmordgefahr erhöht wird. Noch, du kriegst zwar einen Aspekt in den Griff, du versuchst die runterzuholen, aber auf der anderen Seite, und ich meine, ich weiß nicht, schwer sich da rein zu fühlen, wer das noch nicht erlebt hat, was der Teufel in dem Moment auch. Also ich glaube, bei meinem Schwager, ich meine, der hat Jesus gekannt, aber der hat in dem Moment nicht klar gedacht, sonst hätte er es auch nicht so gemacht, wie er es gemacht hat. Das ist so total verrückt. Ne? Aber
ich glaube, der Jeremia.
Gott sei Dank haben wir den Herrn.
Ja, ich glaube, der Jeremia hat, glaube ich, auch immer ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das Volk vielleicht umkehrt. Und der hat diesen ganzen Dienst gemacht. Und der muss ja auch denken, das war alles für umsonst. Denk mal,
40 Jahre lang, alles für die Katz. Ne?
Ich kann mir vorstellen, dass der wochenlang, monatelang erstmal nur im Bett lag.
So sind wir ja eigentlich auch.
Ja.
Und wir haben ja auch immer Hoffnung.
Ja.
Das ist ja auch gut so.
Ist eigentlich gut so.
Ja. Ja. Aber ich meine, wenn die Menschen nicht wollen, dann wollen sie nicht. Aber ja, aber es ist auch wie bei Hesekiel, ob sie hören oder nicht. Aber es soll doch ganz Israel erfahren, dass ein Prophet hier war.
Ja.
Ja.
Er war da. Mhm. Und dass er sein Beter hier ist. Und wenn das total bei den Leuten total umsonst ist, also keinen Zweck hat, irgendwie für die Katz ist, aber Jesus achtet es hoch.
Ja.
Und er allein, egal was, ja, es geht doch letztes Ende immer wieder um das Er und ich. Das, und da schließt sich der Kreis. Und das alles andere ist doch im Endeffekt ohne Bedeutung im Grund.
Das ist einfach so. Kopf oben, wissen wir das. Und ich meine, das war natürlich für Jeremia, das war ein wichtiger Dienst. Gott hat ihm das ja aufgetragen, hat ihm schon gesagt, es wird niemand hören.
Ja.
Aber es war trotzdem wichtig, um der Gerechtigkeit Gottes willen, um sein Herz darzustellen. Aber der Dienst ist schwer.
Klar.
Wenn du drin bist und du kriegst überhaupt keine Anerkennung und keine Ja, du hast das Gefühl, das ist alles für die Katz. Deswegen ist es so wichtig, wie wir am Sonntag auch gesagt haben, dass wir unseren Dienst für den Herrn machen und er wird uns belohnen. Ja. Nicht unbedingt hier.
Ja.
Aber.
Das ist es, treu zu bleiben, auch wenn keiner mitmacht.
Also wir haben lieber den Erfolg und die, sagen wir, die Riesengemeinde und werden dafür belohnt für den Dienst, als jetzt und diesen Dienst von Jeremia zu machen.
Das ist so toll alles, ja, aber wir können es sowieso nicht. Das ist Gnade.
Ja.
Die Maria, die hat alles gegeben. Das war ihr Erbe. Die hat ihm einfach das gegeben. Sinnlos, das kostbare Öl. Und es war, ja, ich habe gelesen, es war sehr teuer. Ihr Vater hat es irgendwo zubereitet, gekauft und hat ganz ziemlich was investieren müssen. Und das Alabastergefäß, wo das drin war, das war ihr Erbe. Die Martha hat das Haus geerbt, der Lazarus da Barvermögen und den Acker oder so. Und ihr macht das und dann das bringt sie dann. Das Gefäß und die schauen, was will sie mit dem Gefäß?
Mit
Gefäß. Also die Situation und Jesus, ja, und gießt das ganze Öl über ihn aus und ja, und Judas ereifert sich, ja, hätte man das in den Armen geben können oder für die Armen, da hätte man viel mehr tun können. Und die habt ihr alle Tage, aber mich habt ihr nicht mehr jetzt. Und sie hat es erkannt und hat ihn, ja, irgendwie hat es dann auch noch so nachgewirkt, das war ja an ihm, der Geruch da so, das, ja, bis zur Kreuzigung eigentlich. Und ja, und davon reden noch alle Menschen bis auf den heutigen Tag, was sie getan hat. Und er hat ein großes Werk an mir getan, hat Jesus gesagt. Und das zu hören, das ist das Leben wert, im Grunde alles Leben. Ja, und das ist auch ja bei uns so, wenn wir ihm einfach das alles hingeben und unser Herz ihm ausschütten und die Liebe einfach. Mehr können wir gar nicht tun. Und ja, die Belohnung ist groß. Es ist schön, dass das mal wieder dran zu denken.
Gut, Vers 21, da wendet sich jetzt alles. Und der Schlüssel ist, was Jeremia hier tut, er in Vers 20, doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Also er kreist sich so um sein Leid. Und dann, das ist wirklich ein Schlüssel, dann sagt er, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Also er erinnert sich jetzt, er schaut weg von sich selbst und schaut auf Gottes Verheißung. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Und er wusste, 70 Jahre, hat Gott eigentlich schon gesagt, 70 Jahre werde er in der Gefangenschaft sein. Aber Jeremia 29, ich habe eine Zukunft, ich habe eine Hoffnung, wenn ihr mich mit ganzem Herzen sucht. Und so weiter und so fort. Dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen oder Liebe übersetzen manche, sein herzliches Erbarmen, also Gott von Herzen, das ist sein Charakter, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Also erinnert sich dran, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist treu und selbst seine Tüchtigung ist eigentlich ein Akt der Treue. Auch wenn sie es nicht gut anfühlt, im Moment. Und sie ist jeden Morgen neu. Ich mag das, jeden Morgen neu, ja. Weil ich brauche jeden Morgen neue Gnade. Wenn ich aufstehe, ich bin Morgenmuffel, also ich bin abends fit und morgens nicht fit. Ich brauche jeden Morgen eigentlich mehr Gnade für diesen Tag. Groß ist deine Treue. Und dann sagt er, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Mein Anteil ist der Herr, wie bei den Leviten. Er hat auch gesagt, ich bin ihr Anteil, kein irdisches Erbteil, aber ich bin ihr Erbteil. Mein Anteil ist der Herr und den kann mir niemand wegnehmen. Meine Beziehung mit Gott, wenn ich in Jesus bin. Und darum will ich auf ihn hoffen. Und verändert sich die ganze Sichtweise jetzt von seinen Umständen, von seinem Gefühl, den Blick hin auf Gott und seine Verheißung. Und groß ist seine Treue. Verheißungen sind ja immer nur so gut wie die Person, die die Verheißung gibt. Mhm. Also ich könnte euch allen jetzt 1 Million versprechen, könnten wir mal drüber lachen, weil ich habe 1 Million. Die Verheißung wäre nicht gut. Und Menschen enttäuschen uns immer wieder. Oder materielle Dinge. Ne? Denken wir dran, im Denken von Israel, Jerusalem, die ewige Stadt, der Tempel. Unvorstellbar. Ich meine, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Unvorstellbar, dass das zerstört wird. Und so haben sie ja bis zuletzt, das ist undenkbar, das wird nicht passieren. Denk mal, wie früher, als die Assyrer gekommen sind gegen Jerusalem. Und Hiskia hat gebetet und dann hat er eine Engel, 185.000 erschlagen und Gott hat uns gerettet. Und das war so ein bisschen das Denken auch von ihnen. Wir sind unbesiegbar. In einem gewissen Sinn, wenn wir mit Gott sind, stimmt das, aber wenn sie sich von Gott abgewendet haben, dann sind wir auf der Loser-Seite.
Das Interessante ist ja, bei Anteil in der Elberfelder steht ja, das ist so zu verstehen wie damals die Landzuteilung bei Josua. Hm. Und das war ja nicht unbedingt der Garten Eden, die mussten ja da immer sich das Land erst erobern. Hm. Und das hat mich so berührt nochmal so, dass der Herr uns schon ein Gebiet zuteilt auf der Erde, einen Lebensbereich, aber das ist nicht unbedingt jetzt ein schöner Anteil, das ist eher was, wo er sich an uns verherrlichen will, wenn wir bereit sind, da mit ihm das Land zu erobern.
Ja, das war schon schön, das war ein Land, das mit Milch und Honig überfließt, aber es waren halt noch Feinde da.
Wir waren halt drauf. Das war das Problem und ich weiß nicht, wie es nach den Schlachten da dort aussah. Aber es erinnert mich auch an einer meiner absoluten Lieblingspsalmen, nämlich der 16, Psalm 16. Da heißt es auch, mein Los gefällt mir, du schenkst mir den Becher voll. Und der letzte Vers mit diesem, aus deiner Hand kommen lauter Lieblichkeiten. Das hat mich so an diesen Psalm auch erinnert.
Aber es ist natürlich eine Anspielung, wie du sagst, auf eben die Landnahme und die Leviten, denen hat er gesagt, ihr bekommt keinen Erbteil, der Herr ist euer Erbteil, das ist euer Anteil. Und so sagt auch Jeremia, mein Anteil ist der Herr. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Und harren ist, was ist harren? Harren ist warten erstmal. Ne? Warten, aber ein Warten mit
harren mit Hoffnung.
Hoffnung, genau, mit Ausrichtung auf den Herrn, mit Erwartungen. Warten mit Erwartung. Zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Man kann gar nicht viel Worte verlieren hier. Was soll ich sagen? Es sieht alles total schlecht aus. Aber er hat diese Hoffnung im Herzen. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch seiner Jugend trägt. Also hier wohl Gottes Züchtigung gemeint, wenn er sich von dem Vater erziehen lässt, wenn er es annimmt. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er lege seinen Mund in den Staub. Vielleicht gibt es Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich mag das so, er ist hier so hin und her gerissen, auch von seinen Gefühlen und der Verheißung Gottes, von dem, was er weiß, was richtig ist. Er bietet dem, der ihn schlägt, die Wange, sättige sich an Schmach. Also nimmt die Züchtigung des Vaters an. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder. Manche haben so ein falsches Gottesbild, als wäre Gott so einer, der eigentlich mit jedem ein Hühnchen zu rupfen hat und so ein mürrischer Kerl, der einfach nur darauf wartet, Leuten eins auszuwischen. Das ist nicht sein Herz. Ja. Nicht von Herzen demütigt und betrübt er. Er ist ein liebender Vater, der sein Kind züchtigen muss und manchmal sagen wir, okay, das tut mir mehr weh als dir. Und wir leiden mit, wenn unsere Kinder leiden an den Konsequenzen, die wir ihnen dann manchmal geben müssen oder auch wenn sie Entscheidungen treffen und gegen unseren Rat und sie leiden an den Konsequenzen und wir leiden mit. Und das ist Gottes Herz, das sich auch in Jeremia offenbart hier. Er möchte gerne Gnade schenken, das ist sein Herz. Er ist freigebig, er ist gut, er ist liebevoll. So wie ein Papa halt. Ich beschenke meine Kinder auch viel lieber und gebe ihnen Gnade und verdiente Gunst, als sie zu bestrafen und sie zurechtzuweisen. Es ist auch Gnade, wenn er das tut. Natürlich, weil wenn er uns unseren falschen Weg laufen ließe, dann wäre es noch schlimmer. Sünde zerstört unser Leben. Und ist auch eine Verheißung, die er gegeben hat. Im Gesetz schon haben wir das gelesen. Dass er bis zur dritten und zur vierten Generation, viele sehen das als Fluch oder als Flüche, die sich vererben. Ich sehe es als Verheißung Gottes. Dass Gott sagt, wenn ihr sündigt, wenn ihr einen falschen Weg läuft, wird Gott treu sein bis in die dritte und vierte Generation. Wenn deine Kinder das Sünde von dir lernen und ihre Enkelkinder, ich werde treu sein und dir nachgehen, deinen Kindern nachgehen, deinen Enkelkindern nachgehen, sie zu züchtigen, um sie zur Umkehr zu bringen. Das ist Gottes Gnade, das ist Gottes Treue. Treue zu züchtigen auch. Das schätzen wir oft nicht. Wir Kinder es auch nicht schätzen, aber wenn man zurückschaut, vielleicht manchmal dann, gell? So wie Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass die Züchtigung im Augenblick nicht schön ist oder nicht freudig ist, aber nachher, wenn wir die Frucht der Gerechtigkeit sehen, dann vielleicht doch sind wir dankbar. Dass man alle Gefangene des Landes unter seine Füße zertritt, dass man das Recht eines Mannes beugt vor dem Angesicht des Höchsten, dass man einen Menschen irreführt in einem Rechtsstreit, sollte der Herr es nicht sehen. Also hier sehen wir wieder die Ursachen, warum Gott züchtigen musste. Gott sieht alles. Und er ist treu, auch zu züchtigen, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Wer ist es, der da sprach und es geschah und der Herr hat es nicht geboten? Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Also eine andere Ursache waren natürlich die falschen Propheten, die den Leuten nur das erzählt haben, was sie gerne hören wollten und nicht korrigiert haben. Und man macht sich beliebter, wenn man nur den Leuten sagt, was sie hören wollen. Mhm. Dabei ist Zurechtweisung oft ein größerer Ausdruck von Liebe. Das sind wahre Freunde, die dich genug lieb haben, dir die Wahrheit zu sagen. Zu sagen, hey du, da musst du deine Einstellung ändern oder das passt nicht. Besser als die Schleimer. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sünden? Strafe, also hier sehen wir auch Gnade noch, ihr seid noch am Leben. Das war Gnade, viele haben es nicht überlebt. Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Und das bekommen, was sie verdient haben. Gott hat viele Jahre früh aufmachend gewarnt und zur Umkehr gerufen und sie wollten nicht hören. Also prüfen wollen wir unsere Wege, Vers 40, und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Das ist die richtige Reaktion. Züchtigung annehmen, uns prüfen. Herr, erforsch du mein Herz, ist da ein falscher Weg in meinem Herzen? Nicht, dass alle Umstände in unserem Leben immer wegen unserer Sünde sind. Also in Jeremias Leben war es wegen der Sünde von anderen. Aber manchmal ist es das auch, dass wir negative Konsequenzen über uns selbst bringen.
Ist das so eine große Gnade, dass wir hier auf dem Planeten den Sauerstoff haben? Wir können ja gar leben, jetzt, das ist Sauerstoffmolekül. Wenn wir das nicht hätten, wäre kein Leben da. Und überall suchen sie auf dem Planeten, aber das ist ja nur hier. Ja, warum?
Ja, aber kommt man doch wieder so. Nur 21%, ne? Das sind auch Sauerstoff, ne?
Was ja, aber es ist. Ja, wenn das.
Sonst wird alles verbrennen, wenn es nur Sauerstoff
wäre. Ja, wenn es zu viel wäre, wäre
ja auch so. Ja, genau, das ist so. Kann das nicht. Das ist doch alles Zufall.
Er hat perfekt für uns geschaffen.
Ja, das ist schon Wahnsinn.
Aber hier haben wir auch was, ne? Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Ne? Du bist noch am Leben, also. Es geht uns immer besser noch, als wir verdient haben. Ja. Was wir uns wirklich redlich verdient haben, ist die Hölle. Ne? Also, selbst wenn wir durch Schwierigkeiten gehen und den Herrn gerade nicht spüren und wir leiden und trauern, es könnte noch schlimmer sein. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Gas ist nicht immer halb voll.
Das ist immer toll, dass
halb leer, halb voll.
Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, dass das gültig ist für uns.
Also prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Wir haben die Treue gebrochen und sind widerspenstig gewesen. Du aber, du hast nicht vergeben. Also er identifiziert sich hier auch wie viele andere Propheten mit seinem Volk. Also das war die Ursache, sie sind widerspenstig gewesen. Und ja, Gott hat nicht vergeben an dem Punkt. Er wird vergeben, aber erstmal musste er züchtigen, weil sonst wären sie nicht umgekehrt.
Ich fand den Vers 40 gut, also der hat am meisten zu mir gesprochen in dem Klagelied. So diese präventive Chance, immer mal wieder sein Leben mal zu durchleuchten mit Jesus, nicht immer erst dann, wenn die Katastrophe da ist. Man fängt ja oft an, über sein Leben nachzudenken, wenn irgendwelche Dinge nicht laufen. Man könnte ja mal so, wie man es auch in einer Firma oder es wird Inventur gemacht, und man könnte ja einfach mal, ich glaube, man ist auch mehr auf der Metaebene, wenn man mal nicht beim Problem anfängt, oh, was muss ich in meinem Leben ändern, sondern einfach immer mal wieder so prüfen, ist es eigentlich gerade gut, wie ich mit dem Andi umgehe, ist das gerade gut, wie ich meinen Unterricht vorbereite, ist das gerade gut, mein Umgang mit den Kindern, lasse ich vielleicht Dinge schleifen. Und wenn man dann nicht immer gerade in so einer tiefen Position ist, kann man dann wirklich auch mal was rechtzeitig vielleicht vorbeugen, auch verhindern.
Ja klar,
ist immer besser. Man muss nicht immer auf die Schnauze fallen.
Es ist immer besser, so früh wie möglich umzukehren. Ne? Ja. Ich kann. Gott flüstert zu uns in unserem Gewissen, in unserem Herzen. Der Heilige Geist überführt uns. Aber Gott schreit zu uns durch unsere Schmerzen. Das werden wir gleich hören. Das Flüstern des Geistes in meinem Herzen. Suche Versöhnung. Wenn ich gleich höre, dann ist die Konsequenz auch nicht so krass. Je früher ich umkehre, desto besser. Wenn ich mit dem Kopf gegen die Wand renne, dann habe ich eine Beule, dann tut es weh. Und manchmal sind wir leider so hartnäckig, dass wir erst aufwachen. Ja, das ist unsere Rebellion, wenn es wirklich weh tut. Wir haben die Treue gebrochen, sind widerspenstig gewesen, du, aber du hast nicht vergeben. Du hast dich in Zorn gehüllt und hast uns verfolgt. Du hast uns umgebracht ohne Mitleid. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdrang. Sehr poetisch hier. Du hast uns zum Kehricht und zum Ekel gemacht mitten unter den Völkern. Genau das Gegenteil von dem, was sie gedacht haben. Sie haben gedacht, alle anderen sind dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten und wir sind die Auserwählten, wir sind die Guten. Hat ihnen gezeigt, wie sie wirklich sind in ihrem Herzen. Alle unsere Feinde reißen ihren Mund über uns auf. Also die Feinde können jetzt große Worte führen. Ja, wer den Schaden hat, hat den Spott. Grauen und Grube sind uns zuteil geworden. Untergang und Zusammenbruch. Wasserbäche lässt mein Auge fließen wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes. Und wir haben letztes Mal so ein paar Dinge gelesen, wie furchtbar es war zu dieser Zeit der Belagerung. Furchtbar überhaupt, dass der Tempel zerstört war und entweiht. Und mein Auge ergießt sich und kommt nicht zur Ruhe, tränt unaufhörlich, bis der Herr vom Himmel herunterschaut und hinzieht. Also er harrt hier wieder auf dem Herrn. Er sagt, ich werde so lange weinen hier, bis du eingreifst. Mein Auge schmerzt mich wegen all der Töchter meiner Stadt, was er gesehen hat, all dieses Unheil. Leute, die verhungert sind und gestorben sind, vergewaltigt wurden. Wer weiß, Auge schmerzt mich, alles, was er gesehen hat. Auge oft auch ein Bild für sein Herz. Wie einen Vogel jagten und jagen mich jene, die grundlos meine Feinde sind. Grundlos, das konnte nur er sagen. Sie stürzen mein Leben in die Grube und warfen Steine auf mich. Wasser strömt über mein Haupt. Ich sagte mir, ich bin vom Leben abgeschnitten. Vielleicht erinnert er sich jetzt wieder hier an diese Zisterne, in die er hineingeworfen wurde, von seinem eigenen Volk. Da rief ich deinen Namen an, Herr, aus der Grube tief unten. Was dürfen wir tun? Egal wie tief wir gesunken sind, wir dürfen immer zu ihm schreien. Er sagt, du hast meine Stimme gehört. Gott hört jedes Gebet. Verbirg dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, meinem Schreien. Du nahtest an dem Tag, als ich dich anrief, du sprachst, fürchte dich nicht. Du hast, Herr, meinen Rechtsstreit geführt, hast mein Leben erlöst. Du, Herr, hast meine Entrechtung gesehen. Erinnert sich an Gottes Wirken in seinem Leben. Wie Gott ihn rausgeholt hat aus dieser Zisterne. Verhilf mir zu meinem Recht. Du hast gesehen all ihre Rachgier, all ihre Pläne gegen mich. Gehört hast du ihr Schmähen, Herr, all ihre Pläne gegen mich, das Gerede derer, die gegen mich aufgetreten sind und ihren Spott über mich den ganzen Tag. Ihr Sitzen und ihr Aufstehen, schau dir an, ich bin ihr Spottlied. Übe an ihnen Vergeltung, Herr, nach dem Werk ihrer Hände. Gib ihnen Verblendung des Herzens, dein Fluch komme über sie, jage ihnen nach im Zorn und rotte sie aus unter dem Himmel des Herrn.
Wow, aber jetzt wirklich zornig. Ja?
Also, gnädiges Gebet. Wie passt das zusammen mit dem vorherigen? Ich glaube, er spricht hier ganz spezifisch zu den Menschen, die ihn verfolgt haben, die ihn hier in die Zisterne geschmissen haben, die ihn umbringen wollten, die. Aber er weint mit dem Volk seiner Stadt. Ja, ist ein ehrliches Gebet. Wir dürfen ehrlich sein zu Gott. Und
der Ebed-Melech hat ihn herausgeholt.
Ja.
Das war so ein Treuer, der hat sich erbarmt.
Schön, das war jetzt der Lichtschein, das Licht im Tunnel, dieses Kapitel. Wir werden doch noch eine Woche in den Klagelinien verbringen. Ich denke, es ist ein logischer Punkt, hier auch Schluss zu machen. Nächste Woche geht es mit viel Geklage wieder weiter und die furchtbaren Umstände, aber wir sind am Ende unserer Zeit und ich denke, es ist auch ein guter Punkt jetzt, den Schluss zu machen. Hat noch jemand was von euch? Bitte so mit uns, Heiko.
Ja.
Herr Jesus Christus, ja. Danke, Herr, dass wir jetzt den Jeremia doch so fühlen dürften, Herr, und dass wir das doch auch manchmal so für uns annehmen können, Herr, dass es uns manchmal richtig übel geht, aber auch, dass wir Trost haben dürfen, Herr, durch dich, Herr, und durch deine Liebe, Herr, und auch, dass wir die dann als Trost oft auch mit der spüren dürfen, Herr. Ich danke dir einfach, Herr, dass du uns da doch die Herzen öffnen willst, Herr, und uns dein Wort zeigen willst, Herr, wie treu du bist, Herr, und ja, dass wir einfach uns all unsere Sorgen doch auf dich werfen dürfen, Herr, und dafür danke ich dir, Herr, und danke dir jetzt auch für die Gemeinschaft, die wir hier hatten, Herr, dass du uns segnen willst, Herr, und dass du doch auch die Gespräche segnen willst, dein Wort, Herr, und so bitte ich dich, Herr, dass du jetzt mit uns gehst auch und dass wir alle gesund nach Hause kommen dürfen, Herr, und dass du uns bewahrst, Herr, auch im Rest von der Woche noch. Amen.
Amen. Darf ich gerade noch was ergänzen? Ja. Im Gebet, also gar nicht reden. Ja, Herr Jesus, und der Jeremia hat auch immer für sein Volk gebetet, und ich bringe dir jetzt all die Manager, die nachts nicht schlafen, und all die Menschen, die nachts nicht schlafen, all die psychisch kranken Menschen, meine Schwägerin, meine Mama, meine Arbeitskollegen, Herr, die da gar keinen Trost haben und keine Hoffnung. Die fühlen sich auch wie der Jeremia mit Ketten beladen, sind sie mit Bronzenketten, keinen Ausweg sehend. Herr, mach uns doch zu Lichtern in ihrem Umfeld, dass sie unseren Duft, deinen Duft an uns spüren, dass wir sie dir auch immer wieder im Gebet bringen, dass wir da auch Fürbitter sind, Herr. Ja, ich bringe dir alle alleinerziehenden Mütter auch. Ich weiß, sie hängen oft drin und sind depressiv, auch in unserer Gemeinde, ich weiß das. Ich bringe dir all die Frauen, denen es an der Freude mangelt, weil sie nicht hochkommen, Herr, mit ihren Sorgen. Herr, ich bringe sie vor dich und heile sie, und ich bringe dir auch alle Frauen in der Gemeinde. Ich sehe so die Frauen in unserer Gemeinde und in meinem Umfeld, Herr, die nicht wie die Maria zu deinen Füßen sitzen können. Die meinen, sie müssten immer nur arbeiten. Herr, das ist eine Lüge, es ist nicht wahr. Zerbrich doch diese Lüge, dass man nur von dir geliebt ist, wenn man schafft, 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 schafft. Das ist eine Lüge. Herr, ich danke dir einfach, dass ich das in meinem Leben erleben darf. Es geht nicht darum, nur zu arbeiten. Es geht darum, in erster Linie verschwenderisch mit der Liebeszeit mit dir umzugehen. Viel Zeit in deinem Wort, viel beten, einfach dir mal zuhören, einfach mal nichts machen. Und das ist ein Erbe, das uns zusteht, und wir haben es verloren. Und Jesus, ja, stell, du bist der Wiederhersteller, und du bist es, der sagt, siehe, ich mache alles neu, und ich möchte es jetzt echt über die Frauen, über die Männer und die Kinder, die nicht mehr schlafen, die depressiv sind, die keine echte Freude im Herzen haben, keine Ruhe und Frieden. Dieses siehe, ich mache alles neu, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Amen.
Vater, ich möchte einfach um die Gnade bitten für alle, die so in dem Loch drin sind, dass sie dich sehen können, Herr. Manche können es von alleine nicht, Vater. Ja. Ich bitte, ich zeige ihnen diesen Lichtblick, den Jeremia gesehen hat, dass du da bist, Herr. Schenk diese Gnade, Vater. Herr, zeig uns, wo wir Licht sein dürfen an dem Punkt. Aber zeig uns auch, wo wir schweigen sollen und einfach beten sollen, Herr, denn unser Gerede bringt es oft nicht. Aber Herr, Herr, wie der Paulus gebetet hat, die Offenbarung deiner selbst, der Herr, gebe euch Erkenntnis, eine Offenbarung deiner selbst, Herr. Herr, wenn wir nur dich sehen, dann haben wir Hoffnung.